Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frey. Ich freue mich, dass Sie nun zum Grundkurs des Glaubens an diesem Freitagnachmittag das Radio eingeschaltet haben. Wir stellen uns heute die Frage, wie verkündigt die Kirche unseren Glauben? Referent ist Pfarrer Hermann Knoblauch aus Aalen. Vor einem Jahr fand in Brasilien der Weltjugendtag statt. Er stand unter dem Motto, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker der Erde. Das ist der Auftrag Jesu an seine Jünger, festgehalten und überliefert im Matthäusevangelium. Und dieses Zitat, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker der Erde, stammt aus Kapitel 28, Vers 19. Den Glauben zu verkündigen ist also ein uralter Auftrag, aber er ist immer noch so aktuell, dass er es sogar zum Motto des größten Jugendtreffens der katholischen Kirche geschafft hat. Den Glauben zu verkündigen ist aber auch nicht immer sehr einfach. Wörter wie Missionierung oder Evangelisierung werden gerne vermieden. Zu schnell denkt man dabei an den gewaltsamen Glaubenskriege im frühen Mittelalter. Aber das, wovon man begeistert ist, möchte man doch auch gerne weitergeben. Und so machen sich heute Bischöfe, Priester und mit ihnen viele Gläubige auf die Suche nach Wegen der Verkündigung und stellen sich die Frage, wie verkündigt die Kirche unseren Glauben? Und dieser Frage wollen wir heute im Grundkurs des Glaubens nachgehen. Dazu eingeladen haben wir Pfarrer Hermann Knoblauch aus Aalen. Übers Telefon ist er jetzt mit uns verbunden. Grüß Gott, Herr Pfarrer Knoblauch.
Grüß Gott.
Ja, Herr Pfarrer, Sie sind als Seelsorger besonders nahe an der Verkündigung, könnte man sagen. Und Sie sind vielleicht auch ja, sensibler als Normalgläubige für diese Frage der Verkündigung. Wie ist es denn heute in der aktuellen Situation in unserer Gesellschaft? Verkündigung erscheint da nicht sehr attraktiv, könnte man sagen.
Auf jeden Fall ist die Situation nicht einfach und sie ist sehr dringlich. Das zeigt auch das Thema, wie Sie es bereits angekündigt haben. Moderiert haben, das Thema vom Weltjugendtag im vergangenen Jahr in Brasilien. Das zeigt auch das apostolische Schreiben des Papstes. Ich möchte, um die Dringlichkeit dieses Themas ein bisschen zu verdeutlichen, einige Zitate bringen aus einer Zeitschrift, Leserbriefe, Ausschnitte aus der Zeitschrift Christen der Gegenwart, im März vergangenen Jahres. Drei Zitate möchte ich da bringen zu diesem Thema. Die Gründe für die Institutions- und Glaubenskrise liegen meines Erachtens in einem Paradigmenwechsel. Darunter der Wandel des physikalischen Weltbilds, die Erkenntnisse der historisch-kritischen Bibelauslegung und die Religionskritik. Es sind Entwicklungen, denen die Kirche teils abweisend, teils hilflos gegenübersteht. Womöglich ist die Zeit der griechisch inkulturierten Kirche abgelaufen. Inzwischen befinden sich fast alle grundlegenden Begriffe des christlichen Glaubens außerhalb des üblichen Verständnisrahmens. Das apostolische Glaubensbekenntnis beispielsweise enthält Satz für Satz, Begriff für Begriff, für jeden Zeitgenossen Stolperträte. Die herrschende Kluft zwischen gesicherten naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen und heutigem gepredigtem Glaubensverständnis ist riesig. So ein Dr. Hubert Berndt. Ein anderes Zitat. Es stammt vom Pater Eberhard Gemmingen, von Gemmingen, Jesuit, zurzeit München, früher in Rom. Er schreibt in der gleichen Ausgabe der Zeitschrift Christen der Gegenwart, der katholischen Kirche und ihren Verantwortlichen passieren wirklich viele Fehler. Das schadet dem Glaubensleben. Dennoch geht es der evangelischen Kirche nicht besser. Nur wird nicht so darüber gesprochen. Es ist für mich ein deutliches Zeichen, dass letztlich nicht die Kirchenfehler der Grund für alle negativen Phänomene sind, sondern das, was man Säkularisierung nennt, also das sich Verflüchtigen des Glaubens an Gott, an Jesus Christus. Es Es ist ein dramatisches Nichtwissen über Glauben und Kirche zu beobachten. Falsche Klischees herrschen angesichts der Personalsituation und des Priestermangels, wo die Zahl derer, die eine Ahnung vom Glauben haben und sich der Kirche zugehörig fühlen, noch drastisch zurückgehen. Es führt kein Weg zurück zu einer Kirche der Mehrheit. Daher sollten alle, denen an Jesus Christus liegt, vor allem davon sprechen, was weiterführt. So Pater Eberhard von Gimmingen, Jesuit München. Ein letztes Zitat zur Einführung. Am Beginn der Kirche waren es die Liebe und das davon inspirierte Wirken der Gemeinden in ihrer Umgebung, die die Anziehungskraft des Glaubens bestimmten. Genau dies erfordert aber eine Erneuerung der Kirche, die sich von einer hierarchisch zusammengehaltenen Priesterkirche zu einer Kirche in und aus geschwisterlichen Gemeinden entwickeln sollte. Nicht umsonst waren auf der letzten Bischofssynode über Neuevangelisierung die Berichte vom Wirken der Basisgemeinden und kleinen christlichen Gemeinschaften ein Hoffnungsschimmer. So Dr. Paul Wees in Innsbruck. Damit möchte ich es mit den Zitaten bewenden lassen.
Ja, herzlichen Dank, Pfarrer Knoblauch. Da spiegelt sich ein ganz gutes Bild, ebenso die Problematik der Verkündigung. Aber man merkt auch, es lässt uns ja nicht los als Christen. Also man kann auch nicht sagen, Verkündigung funktioniert heute nicht mehr, also lassen wir das. Und ich habe es am Anfang ja schon angedeutet, das ist ja auch der Auftrag Jesu an seine Jünger gewesen. Geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Also wir stehen da auch in einer großen biblischen Tradition, könnte man sagen.
Ja, also das Bibelzitat, das Sie vorhin vorgetragen haben, ist ja bekannt, wurde oft verwendet bei Taufgottesdiensten. Es ist das Wort, das uns beauftragt, das uns das Recht gibt und auch die Verpflichtung erteilt, den Glauben weiterzugeben. Aber über das Wie sagt die Heilige Schrift auch einiges. Man hat das Gefühl, dass die Heilige Schrift vor allem die Verkündigung Jesu sehr realistisch ist. Und ich möchte in diesem Zusammenhang eine Bibelstelle ins Spiel bringen, die zum Beispiel auch im Lukasevangelium steht. Ich möchte nun diesen Text, biblischen Text aus dem Lukasevangelium vortragen. Es ist das Gleichnis vom unverdrossenen Sämann und dazu eine längere Erläuterung geben. Zitat. Als die Leute aus allen Städten zusammenströmten und sich viele Menschen um ihn versammelten, erzählte er ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann ging aufs Feld, um seinen Samen auszusehen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Sie wurden zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf Felsen. Und als die Saat aufging, verdorrte sie, weil es ihr an Feuchtigkeit fehlte. Wieder ein anderer Teil fiel mitten in die Dornen. Und die Dornen wuchsen zusammen mit der Saat hoch und erstickten sie. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht. Als Jesus das gesagt hatte, rief er, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Nun ein paar Gedanken dazu. Die Erzählung ist so gestaltet, dass dem Erfolg der Aussaat große Hindernisse entgegenstehen. Drei davon sind angegeben, festgetretener Weg und hungrige Vögel. Dünne Ackerkrume und Hitze, Dorngestrüpp und dessen größere Wachstumskraft. Diese drei stehen für alle möglichen Gefahren, die den Erfolg der Aussaat bedrohen, Dürre, Ungeziefer, Pilzbefall, um nur einige zu nennen. Die Größe der Bedrohung ist auch dadurch zum Ausdruck gebracht, das dreimal festgestellt wird. Ein Teil der Körner wurde zertreten oder aufgefressen. Ein Teil verdorrte. Ein Teil wurde durch das Unkraut erstickt. Und wieder ist in der dreimaligen Feststellung all das eingeschlossen, was vergeblich ausgesät wurde. Aber diesem Scheitern eines hoffnungsvollen Beginns wird auf dem Höhepunkt der Erzählung gegenübergestellt. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Das wird ebenso sicher festgestellt wie zuvor das Scheitern der Aussaat. Gott hat es so gemacht, dass auch der gute Same eine Chance hat, sich durchzusetzen und aufzugehen und Frucht zu bringen, allen Widerständen zum Trotz. Aber nicht nur das wird festgestellt, dass ein Teil der Aussaat zum Tragen kommt, sondern dass normalerweise mehr an Körnern geerntet werden kann, als ausgesät wurde. Dies wird wieder mit einem Dreischritt sich steigender Aussagen getan. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug 30-fach, ja 60-fach, ja 100-fach. Und Jesus sprach, wer Ohren hat, zum Hören, der höre. Dieses Gegensatzgleichnis, das dem bedrohten Anfang das siegreiche Ende entgegenstellt, hebt bewusst ab auf das Wunder sollen Geschehens. Wenn auch viel Same verloren geht, jede Aussaat lohnt sich, denn der Schöpfer hat es so gefügt, dass jede Aussaat normalerweise mehr einbringt, als dabei eingesetzt wurde. In der Kirchengeschichte war es so, die Jünger Jesu und ihre Schüler haben nach dem Tod Jesu zur eigenen Überraschung erfahren, dass Jesu Verheißung, die er im Sämannsgleichnis aus eindrucksvoll aussprach, sich auf wunderbare Weise bewahrheitete, und zwar über Israel hinaus in der ganzen damaligen Welt. Professor Otto Knoch, früher tätig in Passau, an den ich mich in meinen Ausführungen angelehnt habe, schrieb: Wir Christen haben bei unserem Glaubenszeugnis heute mit großen Widerständen und Hindernissen zu rechnen. Man darf einige davon im Anschluss an Paulus vielleicht so umschreiben. Die einen suchen sichere Programme und Rezepte für mehr Erfolg und Macht, die anderen für mehr Freiheit und Ungebundenheit, die einen Gesundheit und langes Leben, die anderen Genuss und Lebensfreude. Die einen streben nach Glück, die anderen nach ständig neuen Erlebnissen. Die einen ringen um Frieden, um jeden Preis, die anderen kämpfen um Schutz vor Umweltvergiftung, Atomgefahr und Krieg. Alle entwerfen dabei ihr Leben von der eigenen Person und ihren Zielvorstellungen her. Ihnen allen erscheint daher das Heilsangebot der Kirche als weltfremd, dogmatisch, irreal, utopisch, ja sogar als lebenshemmend und lebensfeindlich. Wir aber sind überzeugt, dass allein die Liebe Gottes, die in Jesus Christus, die in Christus Jesus und in der Kirche angeboten und die in der Haltung des Glaubens ergriffen wird, der grundlegenden Not aller Menschen abhelfen kann, die diese in der Entfremdung von Gott, dem Grund und Sinn allen Lebens, ihre Wurzel hat. Denn Gottes Liebe allein kann die Lebenssehnsucht des Menschen erfüllen und aus allen falschen Lebensentwürfen befreien. Soweit das Zitat und soweit die Gedanken zum Gleichnis vom unverdrossenen Sämann.
Ja, das ist aus dem Lukas-Evangelium, haben Sie gesagt, Herr Pfarrer Knobloch. Wer das nachlesen möchte, das ist das 8. Kapitel, die Verse 4 bis 8. Wie verkündigt die Kirche unseren Glauben? Diese Frage stellen wir uns heute bei Radio Horeb und Radio Maria im Grundkurs des Glaubens. Referent ist Pfarrer Hermann Knoblauch aus Aalen. Im ersten Teil haben wir gerade eben einige Zitate gehört, aus recht aktuelle Zitate zur Einschätzung, warum Verkündigung heute so schwierig sein kann. Aber wir haben jetzt eben gehört, dass wir da doch in einer sehr guten biblischen Tradition auch stehen, dass nicht jeder Samen aufgeht, aber dass sich das Aussäen trotzdem lohnt. Nach der Musikpause geht es dann weiter. Wir schauen auf Papst Franziskus und sein Schreiben Evangelii Gaudium. Und dann wollen wir natürlich auch noch wissen, wie denn Verkündigung aus der persönlichen Sicht eines Pfarrers aussieht. Bleiben Sie also dran hier bei Radio Horeb. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria an diesem Freitagnachmittag. Mein Name ist Regina Frei. Grundkurs des Glaubens. In dieser Serie befinden wir uns gerade heute mit der Frage, wie verkündigt die Kirche unseren Glauben? Referent ist Pfarrer Hermann Knoblauch aus Aalen. Die Verkündigung in der heutigen Zeit, das ist ein Thema, das nicht immer ganz einfach ist, das aber auch ja heiß diskutiert wird. Beim Weltjugendtag in Brasilien im vergangenen Jahr war das Motto: Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker der Erde. Das ist der Auftrag Jesu an seine Jünger aus dem Matthäusevangelium. Und wir haben jetzt auch gerade auf das Lukasevangelium geschaut und das Gleichnis vom unverdrossenen Sämann. Darum geht es nämlich nicht nur um diesen Auftrag, sondern auch darum, wie dieser Auftrag aussehen kann. Denn nicht jeder Samen, den dieser Sämann aussät, fällt auf guten Boden, aber die meisten dann doch und die Frucht geht auf. Das heißt, wie Pfarrer Knoblauch es auch ausgeführt hat, man sollte trotzdem aussäen, obwohl man weiß, dass am Ende nicht jeder Samen dieser Verkündigung aufgehen kann. Es gibt einen, ja, Papst könnte man sagen, es ist der Papst momentan, den wir haben, Papst Franziskus. Er hat in dem Schreiben Evangelii Gaudium auch einen großen Teil der Verkündigung gewidmet. Und wenn wir jetzt darauf blicken, Pfarrer Knoblauch, das ist nur ein kleiner Teil dieser Verkündigungsteil in diesem Schreiben. Aber ich denke, der Papst sagt doch darin auch was ganz Wichtiges.
Ja, ich habe das Schreiben Evangelii Gaudium, also über die Freude des Evangeliums, genau gelesen und möchte fast sagen studiert. Und es liest sich gut und man kann es nur empfehlen. Also ich staune, wie ein Papst in dieser kurzen Zeit, soviel ich weiß, hat er die Sommerferien im vergangenen Jahr dafür geopfert, wie ein Papst ein solch großes Schreiben so neben seinem Dienst herausgeben kann. Und es sieht wohl so aus, dass bei dem Material, das er verarbeitet hat, es war ja das Material von der Weltbischofssynode im Jahr zuvor, also im Jahre 2012, das hat er zugrunde gelegt, wie er das so glänzend, auch sprachlich glänzend zusammenfassen kann. Man merkt schon, dass er früher mal auch Lehrer war für Literatur, als Jesuit in Amerika, in Santa Fe. Er kennt sich also da sehr gut aus. Also dieses Schreiben habe ich studiert und ich möchte nun im Folgenden zusammenfassen, was er in diesem größeren Schreiben, das verschiedene Themen, aber der Schwerpunkt liegt auf der Evangelisierung, was er speziell zur Evangelisierung sagt. Der Papst geht auf die heutige Situation des Menschen ein und beschreibt sie so: Die große Gefahr der Welt von heute mit ihren vielfältigen und erdrückenden Konsumangebot ist eine individualistische Traurigkeit, die aus einem bequemen, begehrlichen Herzen hervorgeht. der krankhaften Suche nach oberflächlichen Vergnügungen, aus einer abgeschotteten Geisteshaltung? Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für die anderen, finden die Armen keinen Einlass mehr, hört man nicht mehr die Stimme Gottes, genießt man nicht mehr die innere Freude über seine Liebe, regt sich nicht die Begeisterung, das Gute zu tun, so im Schreiben, in diesem Schreiben Nummer 2. Die augenblickliche Situation ist also geprägt von einer spirituellen Krise. Der Individualismus sei die beherrschende Haltung des Menschen. Der Papst spricht auch davon, dass es Menschen gibt, in deren Leben die Freude vorherrscht. Seine persönlichen Erfahrungen beschreibt er so. Zitat: Ich kann wohl sagen, dass die schönsten und spontansten Freuden, die ich im Laufe meines Lebens gesehen habe, die ganz armer Leute waren, die wenig haben, an das sie sich klammern können. Ich erinnere mich auch an die unverfälschte Freude derer, die es verstanden haben, sogar inmitten bedeutender beruflicher Verpflichtungen ein gläubiges, großzügiges und einfaches Herz zu bewahren. Auf verschiedene Weise schöpfen diese Freuden aus der Quelle der sich stets größeren Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus kundgetan hat. Nummer 7. Hier wird der Papst grundsätzlich und fragt nach dem tieferen Grund für die Freude. Er meint, das Gute habe es an sich, andere zu erfassen, dränge danach, bekannt zu werden. Die scholastische Philosophie und Theologie prägte den Begriff des Bonum Diffusivum Sui, das Gute, das sich selbst verbreitet. Der Verkünder des Evangeliums dürfe deshalb nicht ständig ein Gesicht wie bei einer Beerdigung machen, Nummer 10. Dabei ging er auf den Vorwurf des Philosophen Friedrich Nietzsche ein, der meinte, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlösten müssten mir seine Jünger aussehen. Charakteristisch für den Verkünder des Evangeliums sollte ferner sein. Zitat: Mit dem Leben verkünden. Hier geht es an die Glaubwürdigkeit. Hier geht es um die Glaubwürdigkeit. Der Verkünder ist glaubwürdig, wenn sein Leben selbst vom Evangelium geprägt ist und wenn er in der Lage ist, das Leben derer zu teilen, denen er es verkündet. Hier verwendet der Papst ein Bild, das berühmt geworden ist. Er sagt: So haben die Evangelisierenden den Geruch der Schafe, Nummer 24. Charakteristisch für den Verkünder ist ferner, Zitat: Eine fortwährende Bekehrung. Maßstab für sein Leben ist die Person und die Lehre Christi, an dem er sich ausrichten soll. Charakteristisch ist ferner, Zitat: Unermüdlich neue Wege suchen. Es gilt die Neuheit der Zeichen der Zeit wahrzunehmen. Man soll sich nicht in überholter Sicherheit verschanzen. Wörtlich sagt er: lade alle ein, wagemutig und kreativ zu sein, in dieser Aufgabe die Ziele und Strukturen, den Stil und die Evangelisierungsmethoden der eigenen Gemeinden zu überdenken. Eine Bestimmung der Ziele ohne angemessene gemeinsame Suche nach den Mitteln, um sie zu erreichen, ist dazu verurteilt, sich als bloße Fantasie zu erweisen. Nummer 33. Der Papst geht im Folgenden auch auf Herausforderungen und Fallen ein, die es im Zusammenhang mit der Verkündigung geben kann. Dabei geht es ihm um die sogenannte Hierarchie des Glaubens, der Glaubenswahrheiten. Die Themen, die vorrangig sind, müssten auch als solche gesehen werden und behandelt werden. Wörtlich sagt er, wenn zum Beispiel ein Pfarrer während des liturgischen Jahres 10-mal über Enthaltsamkeit und nur zwei oder dreimal über die Liebe oder die Gerechtigkeit spricht, entsteht ein Missverhältnis, durch das die Tugenden, die in den Schatten gestellt werden, genau diejenigen sind, die in der Predigt und in der Katechese mehr vorkommen müssten. Das Gleiche geschieht, wenn mehr vom Gesetz als von der Gnade, mehr von Kirche als von Jesus Christus, mehr vom Papst als vom Wort Gottes gesprochen wird, Nummer 38. Sodann gilt es, über den Verbreitungskanal nachzudenken. Die Botschaft muss seinen Adressaten finden. Ferner müssten sich die Gläubigen von den Hirten angenommen fühlen. Das gelte vor allem für die Sakramenten pastoral, für den Sakramentenempfang. In diesem Zusammenhang sagt er, die Priester erinnere ich daran, dass der Beichtstuhl keine Folterkammer sein darf, sondern ein Ort der Barmherzigkeit des Herrn, die uns anregt, das Mögliche, Gute zu tun. Alle müssen von dem Trost und dem Ansporn der heilbringenden Liebe Gottes erreicht werden, der geheimnisvoll in den Menschen wirkt, jenseits seiner Mängel und Verfehlungen, Nummer 44. Schwere Hindernisse für die Verkündigung könnten auch sein: fehlende Weitergabe des Glaubens von Seiten der Eltern an die eigenen Kinder, Nummer 79. Und auch übertriebenes Vertrauen in Planung und Programmierung. Hier ist von Manager-Funktionalismus die Rede. Die Kirchengeschichte sei insofern ruhmreich, als sie eine Geschichte der Opfer, der Hoffnung, des täglichen Ringens, des im Dienst aufgeriebenen Lebens ist. Kapitel 95 bis 96. Unser Papst kommt auch auf die Mittel der Verkündigung zu sprechen. Als Kanäle für die Verkündigung des Evangeliums nennt der Papst die Gestaltung der Liturgie, der Verkündigung, der Katechese, der geistlichen Leitung und der Predigt. Insbesondere der Predigt widmet der Papst 25 Nummern seines apostolischen Schreibens. Die Predigten müssten mit dem Leben etwas zu tun haben. Ein bevorzugter Weg der Verkündigung sei die Schönheit. Er sagt, Christus zu verkündigen bedeutet zu zeigen, dass an ihn glauben und ihm nachfolgen nicht nur etwas Wahres und Gerechtes, sondern etwas Schönes ist, das sogar inmitten von Prüfungen das Leben mit neuem Glanz und tiefem Glück erfüllen kann. In diesem Sinn können alle Ausdrucksformen wahrer Schönheit als Weg anerkannt werden, der hilft, dem Herrn Jesus Christus zu begegnen, so Nummer 167. Auf diesem Hintergrund ermahnt der Papst zu einer sorgfältigen Vorbereitung der Liturgiefeiern. Schönheit und die wirksame Gemeinschaft mit Gott hängen zusammen und vermitteln so Teilhabe am glücklichen Leben Gottes. Bei den Liturgiefeiern sei der ganze Mensch einzubeziehen. Geist, Verstand, Sinne und Gefühle. Der Mensch wird verwandelt, dabei verwandelt. Und schließlich nennt der Papst als Mittel der Verkündigung die lebendige Beziehung des Verkünders zu seinem Herrn und Gott, die ihm auch, die ihn auch glaubwürdig macht. Soweit ein kurzer Überblick über den Teil des apostolischen Schreibens Evangelii Gaudium, das von der Verkündigung handelt.
Ja, danke, Pfarrer Knoblauch. Der Papst spricht da jetzt ganz viele Mittel an, um den Glauben zu verkündigen. Also nicht nur die Sprache, nicht nur das Wort, sondern eben auch der gelebte Glaube, die Person des Verkündigers, die auch schon wieder die Verkündigung selber dann ist. Und diese Frage stellen wir uns ja heute auch, wie verkündigt die Kirche unseren Glauben, ist die Frage hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Pfarrer Knoblauch, Sie sind ja als Priester in der Seelsorge, ja, könnte man sagen, ganz besonders nah dran an der Verkündigung. Und es ist ja auch Ihr Auftrag zu verkündigen. Wie ist denn Verkündigung heute sinnvoll?
Als Pfarrer macht man sich natürlich immer Gedanken, wie erfülle ich den Auftrag, den Jesus gegeben hat. Das Glaubensgut ist ja nicht Privatsache, sondern wenn es ein Gut ist, das sie verbreiten sollen, wenn es die Wahrheit ist, muss man sich auch, wie es in dem Schreiben Evangelii Gaudium anklingt, auch Wege suchen, wie man das machen kann. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und möchte nun einige dieser Wege oder dieser Schwerpunkte mit Namen nennen. Vorrangig bei der Antwort auf die Frage, wie verkündet die Kirche unseren Glauben, ist die Verbindung mit Gott, vor allem im Gebet. Gott aber ließ wachsen, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen, sagt Christus in der Bildrede vom Weinstock und den Rebzweigen. Der Verkünder muss offen werden, offen sein für das Wirken Gottes in ihm. Die Gemeinde in Jerusalem hat sich durch Beten auf das Kommen des Heiligen Geistes vorbereitet. Die heilige Therese von Lisieux, eine Ordensfrau, gilt als Patronin für die Mission. Es ist keine Floskel, wenn diejenigen, denen die Verkündigung am Herzen liegt, immer wieder um das Gebet bitten. Man muss sich als Mensch bei dieser großen Aufgabe richtig einschätzen. Es gilt, was Paulus im 2. Korintherbrief schreibt: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. So 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Denn die Gnade erweise ihre Kraft in der Schwachheit. Der Mensch ist ein Armer, der Gott um alles bitten muss, sagt der heilige Pfarrer von Ars. Und Sigmund Freud, Der große Psychoanalytiker sagte, die wichtigste Eigenschaft des Therapeuten sei die Bescheidenheit. Auch Christus hat seinen Dienst in der Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater vollzogen. Er hat sich zurückgezogen in die Wüste und als er öffentlich auftrat, suchte er immer wieder die Abgeschiedenheit, um zu beten. Dies vorweg. Die Verkündigung des Glaubens sollte grundlegend in der Familie geschehen. Durch eine christliche Erziehung. Das Beten sollte einen festen Platz haben, natürlich auch die Mitfeier der Heiligen Messe, vor allem an Sonn- und Feiertagen. Vor kurzem hatte ich 3 Erwachsene auf die Taufe vorzubereiten. Am Ende der Vorbereitung sagte ich ihnen allen 3. Sie sollten jeden Tag beten und Sonn- und Feiertags in die Messe gehen. Das Kirchenjahr führt uns ein in die wichtigsten Glaubensgeheimnisse unseres Glaubens. Dabei brauchen die Familien aber eine Unterstützung. Vor allem den Kontakt unter Gleichgesinnten. Nur wenige sind eingebunden in einen kirchlichen Verein. Die örtliche Kirchengemeinde könnte die Bildung von Familienkreisen anregen. Die Basis dafür könnte das Bekanntwerden über den Kindergarten und über die Schule darstellen. Auch Mutter-Kind-Gruppen sind gefragt. Hilfreich sind besonders eine gute pädagogische Arbeit in den Kindergärten mit kirchlicher Trägerschaft. In einem solchen Kindergarten kann die örtliche Kirchengemeinde immer wieder Material mit biblischen Geschichten für Kleinkinder und Gebete anbieten, auslegen. So halte ich es. Das Werk Kirche in Not bietet diesbezüglich sehr gute Hilfen an. Dankbar sollten wir sein, dass in unseren Schulen in der Regel Religionsunterricht angeboten wird. Von der ersten Grundschulklasse bis zum letzten Schuljahr des Gymnasiums. Ob diese Möglichkeit, für deren Inhalt die Kirchen selbst zuständig sind, gebührend genützt wird, sei dahingestellt. Man hört Unterschiedliches. Bei einem guten Religionsunterricht sollte der Unterrichtsstoff, das Lehrbuch, die Lehrmethode und die Glaubwürdigkeit des Lehrenden stimmen. Bischof Egon Capellari von Graz hat bei einer Aussendungsfeier am 3. September 2012 den Religionsunterricht als eine Frischzelle im Leib der Kirche und im Organismus der Schule bezeichnet. Überhaupt, was dieser Bischof Capellari bei dieser Aussendungsfeier gesagt hat, finde ich ausgezeichnet. All das ist sicher nicht einfach, wenn er möglichst viele Schüler und Schülerinnen mit den verschiedensten religiösen Erfahrungen ansprechen soll. Religionsunterricht ist nicht einfach. Das sieht man auch, das anerkennt auch der Bischof Capellari in seiner Ansprache, gibt Hinweise, wie man diesen erteilen kann. Große Mühe sollte man für die Vorbereitung auf die Erstkommunion und Erstbeichte und auf die Firmung sich geben. Nach meinen Erfahrungen ist dies eine sehr gute Möglichkeit, jungen Menschen den christlichen Glauben nahezubringen. Auch da hört man Unterschiedliches, was den zeitlichen Umfang und die zu behandelnden Themen angeht. Manche Gemeinden versuchen auch, verstärkt die Eltern mit einzubeziehen und diese dabei in ihrem Glaubensleben zu stärken. Bei der Vorbereitung auf die Firmung ist es schon üblich geworden, dass Eltern Firmgruppen leiten. Diese aber brauchen ein gutes Unterrichtsmaterial und gute Begleitung. Man hat den Eindruck, dieses gibt es kaum. Jede Kirchengemeinde geht eigene Wege, stellt ein eigenes Modell her. Ich finde, dass man bei der Firmenvorbereitung die Sexualethik nicht aussparen sollte. Evangelische Autoren wie Joachim Ilies und Christa Mewes früher haben vor vielen Jahren mit Briefe an Thomas und Briefe an Martina gute Broschüren herausgegeben. Ich habe den Eindruck, dass die Kirche sich zurückgezogen hat. Traut man sich nicht mehr? Bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion sollten die Pfarrer, der Religionslehrer, die Religionslehrerin, die Gemeinde, Pastoralreferentin sowie die Eltern auf ihre Weise mit einbezogen und entsprechend den Möglichkeiten aller Verantwortlichen sich einbeziehen lassen. Eine gute Vorbereitung auf die Erstkommunion ist die Grundlage für spätere Rekrutierung von Ministranten nach der Erstkommunion. Und über den Ministrantendienst wird dann auch der Kontakt zur Kirchengemeinde ein Stück weit gewährleistet. Eine hohe Bedeutung für die Verkündigung unseres Glaubens hat die Predigt. Für eine gute Predigt bei den unterschiedlichen Anlässen gilt all das, was Papst Franziskus in seinem apostolischen Schreiben über die Freude des Evangeliums geschrieben hat, ausgezeichnet. Ich wäre froh gewesen, wenn ich davon in meiner Ausbildung erfahren hätte. Der Glaube kommt vom Hören. Das Wort Gottes hat großen Einfluss. Und die Menschen sehnen sich danach. All das gilt auch für die Bischöfe, die Erstberufenen in der Verkündigung. Die Menschen sind dankbar für eine Orientierung. Nur wenige gehen regelmäßig in die Kirche, aber sie hören immer wieder Ansprachen im Rundfunk. Ich glaube, dass diese Mitarbeiterinnen einen sehr wertvollen Dienst leisten. Der frühere Pastoraltheologe in München, Ludwig Mödel, sagte in einem Interviewbuch, das in diesen Tagen erschienen ist, seit den 1990er Jahren gäbe es deutlich antikatholische Propaganda, die für viele Katholiken eine so wörtlich schwere Belastung des Gemütszustandes darstelle. Es werde suggeriert, katholisch zu sein bedeute, engstirnig zu sein. Wörtlich meint Ludwig Mödel, leider wird der ganze in der Öffentlichkeit propagierte Unsinn von sehr vielen Leuten geglaubt. Man müsse die Hintergrundinteressen der Kirchenkritiker durchschauen. Hier erwarte ich Hilfen, Stellungnahmen durch die Pressestellen der Diözesen. Außerdem, gute Leserbriefe verfehlen ihre Wirkung nicht. Noch etwas. Papst Paul VI. Sagt in seinem Schreiben Evangelii Nuntiandi, also über die Verkündigung des Evangeliums, aus dem Jahre 1975, der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Lehrer. Wenn er auf Gelehrte hört, dann weil sie Zeugen sind. Ein entscheidendes Feld ist die Nächstenliebe, der karitative Dienst. Papst Franziskus lebt es vor. In diesen Tagen, ich möchte schließen, und er, das muss man noch hinzufügen, widmet den gesellschaftlichen Fragen in einem Schreiben, das von der Verkündigung handelt, einen breiten Raum in seinem Schreiben Evangelii Gaudium. Ich möchte schließen mit einem Zitat aus dem 1. Korintherbrief des Apostels Paulus. Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und Furcht, zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis vom Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Soweit meine Anregungen, meine Gedanken zur konkreten Verwirklichung an einem Ort in einer Kirchengemeinde.
Ja, danke, Herr Pfarrer Knoblauch. Jetzt haben wir einen großen Bogen gespannt. Eigentlich am Beginn haben wir auf die aktuelle Situation geschaut, auf das Thema, wie Verkündigung heute eingeschätzt wird, dass es doch sehr dringlich ist, aber dass man das Gefühl hat, in einem veränderten Weltbild, da passt die Bibel und die Botschaft der Kirche gar nicht mehr so hinein. Andererseits war das ja zu Zeiten der Urchristen das gleiche Problem. Da hatte man auch das Gefühl und hatten die ersten Jünger sicher auch das Gefühl, unsere Botschaft passt nicht so ganz hinein, aber Christus hat ihnen dann doch Mut gemacht und gesagt, ja, geht hinaus, verkündigt den Glauben. Und wie Verkündigung aussehen kann, das haben wir dann auch gesehen. Sehen mit diesem Gleichnis vom unverdrossenen Sämann, wenn Sie das nachlesen möchten. Das war im Lukas-Evangelium Kapitel 8, die Verse 4 bis 6. Von den Samen, die eben auf den guten Boden fallen und die Samen, die auf den schlechten Boden fallen. Ja, das war die biblische Grundlage und ganz aktuell natürlich das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium von Papst Franziskus. Wenn Sie das nachlesen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses apostolische Schreiben gibt es auf der Homepage vom Vatikan, also auf www.vatikan.va, da kann man das auf Deutsch nachlesen und die Deutsche Bischofskonferenz gibt diese Schreiben auch immer als kleines Heft gebunden heraus, da kann man sich das auch bestellen. Ja, Evangelii Gaudium handelt natürlich über die Freude des Glaubens, die Freude des Evangeliums, aber auch über die Verkündigung. Da hat Pfarrer Knoblauch auch ein bisschen erklärt und erzählt, wie Papst Franziskus die Verkündigung denn sieht, und zwar, dass die Freude wichtig ist, die Glaubwürdigkeit des Verkünders, der in der konkreten Situation in der Welt steht und dass eben die Kirche ihren Glauben nicht nur durch Worte verkündigt, die sind natürlich auch wichtig, aber auch durch die Personen, durch die Menschen, die da sind. Und das hat Pfarrer Knoblauch am Ende auch ganz gut deutlich gemacht. In der konkreten dann Gemeinde vor Ort ist es auch wichtig, dass die Familien unterstützt werden, dass die Kinder und Jugendlichen unterstützt werden auf ihrem Weg und dass sie einfach auch in der Gemeinde zunächst mal Heimat finden und dort den Glauben erleben und dann auch selber, ja, Verkündiger werden können. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, vielleicht möchten Sie sie verschenken, ist ja auch eine Möglichkeit, dann können Sie einen Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120 oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org. Noch schneller geht's auf unserer Homepage auf www.horeb.org. Da können Sie sich ein kostenloses Podcast dieser Sendung herunterladen. Natürlich erst, wenn wir die Sendung beendet haben und wenn wir dann die Sendung auch dementsprechend geschnitten haben und ins Internet gestellt haben. Das war Grundkurs des Glaubens heute mit dem Thema: Wie verkündigt die Kirche unseren Glauben? Referent war Pfarrer Hermann Knoblauch aus Aalen. Herr Pfarrer Knoblauch, herzlichen Dank Ihnen für Ihre Ausführungen zum Thema.
Bitte schön.
Und jetzt, wie schon angekündigt, würde ich Sie bitten, dass wir diese Sendung mit Ihrem priesterlichen Segen beschließen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte uns alle, die wir jetzt zugehört haben, unsere Kirchengemeinden und alle, die suchen, und alle Menschen des guten Willens, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Knoblauch. Ihnen alles Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Ja, und Ihnen sagt ein herzliches Dankeschön, Regina Frey.